Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod auf und mit bei Radio 1. Heute ist jemand zu Gast, wo ich schon 500 Mal dachte, dass sie kommen muss. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil, das muss man einmal sagen, wir uns ein bisschen beruflich schon mehr als einmal über den Weg gelaufen sind. Heute zu Gast ist eine junge Berliner Pastorin, Jasmin Elmani. Hallo Jasmin.
Hallo Erik.
Man muss das vielleicht kurz erklären. Wir kennen uns daher, dass Jasmin, das kannst du gleich nochmal genauer erklären, aber lange im Prenzlauer Berg als Pastorin war, wir da sehr, sehr viele Trauerfeiern zusammen gemacht haben, wir zusammen eine Gruppe für trauernde Kinder angefangen haben aufzubauen. Aber jetzt sitzen wir nicht im Prenzlauer Berg, sondern wir sitzen mitten in Neukölln. Wo sind wir hier?
Wir sind in der Genezareth-Kirche in Neukölln am Herfurtplatz, das ist mitten im Schillerkiez. Ganz nah am Tempelhofer Feld.
Und wenn man hierher kommt, das sieht erstmal nicht total nach Kirche. Man sieht die Kirche, aber hier passiert mehr als nur Kirche. Was passiert hier?
Also zum einen gibt es ein Café in der Kirche. Das ist schon mal ganz gut. Und das ist eine Kirche, in so eine Art Projektkirche, die wir gerade entwickeln, mit drei Themenbereichen: das Spiritualität, Politik und Kunst. Und wir sind ein Team aus Theologinnen und KünstlerInnen, die hier verschiedene Projekte gestalten und umsetzen. Und es gibt hier ein Segensbüro in dieser.
Was macht ein Segensbüro? Für die wenigen Atheisten, die zuhören.
Ein Segensbüro, genau. Also diese Idee ist so aufgekommen, dass wir festgestellt haben, oder die Kirche festgestellt haben, dass die klassischen kirchlichen Amtshandlungen, die mit einer Segnung verbunden sind, das sind Taufen, Trauungen und Bestattungen, dass die nicht mehr so angefragt werden und dass es gleichzeitig einen wachsenden Markt gibt, also zum Beispiel Segnung von Schwangeren oder eben freie BestatterInnen oder auch TrauerrednerInnen und so weiter. Und wir uns gefragt haben, woran liegt es, und feststellen, dass wir einfach nicht so leicht zu finden sind. Also für Menschen, die zu keiner Kirchengemeinde gehören oder nicht aktiv in einer Kirchengemeinde irgendwie engagiert sind, die wissen oft nicht, wie sie Pfarrerinnen, Pfarrer erreichen oder wie man eine Trauung anmeldet oder eine Bestattung anmeldet. Und auch online sind die Seiten, die Homepages der Gemeinde oft irgendwie nicht wirklich kundenfreundlich, sagen wir mal. Ja, es kann passieren, dass man eben sehr viel telefonieren muss, sich durchfragen muss und dann oftmals enttäuscht ist. Oder einfach die Hürde aufgrund dieses Nichtwissens so hoch ist, dass man sich dann an Anbieter wendet, die eben viel leichter erreichbar sind, die Dinge besser erklären und vielleicht auch näher an der Ästhetik dran sind und so weiter. Und das Segensbüro ist der Versuch, sich dazwischen zu schalten und zu sagen, ihr könnt bei uns anrufen und eben erzählen, ja, ich möchte kirchlich heiraten oder mein Kind taufen oder eben jemand bestatten lassen. Und wir vermitteln dann den Kontakt zu einer Pfarrerin, zu einem Pfarrer, zu einer Kirchengemeinde, von der wir glauben, dass das gut passen könnte, und übernehmen sozusagen diese Kommunikation.
Das klingt total schön, weil eine Sache, die ich aus den Jahren jetzt als Bestatter kenne, wie häufig die Wahrnehmung, ob eine Bestattung angemessen, gut, liebevoll, warm war, etwas so doll davon hängt, wer steht da vorne und macht es. Also ich weiß, wie oft in den Jahren ich dich oder auch Kollegen angerufen habe, weil ich dachte, ich weiß, wenn du das machst, wird es gut. Wann hast du denn jetzt deine letzte Beerdigung gemacht? Bist du noch jetzt hier im aktiven Dienst oder bist du jetzt gerade nur noch Vermittlungsstelle?
Also meine letzte Beerdigung war, glaube ich, vor 4 Wochen. Ich werde gezielt angefragt, also von Menschen, die mich kennen oder die mich irgendwie erlebt haben. Und in der Regel sage ich selten nein.
Das kann ich nur bestätigen aus der Erfahrung. Was ich beobachte und was so ein Grund ist, weswegen ich mit dir sprechen wollte, ist, ich sehe es auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, das ist alles sehr säkularisiert. Ja? Aber wenn es dann ans Sterben geht oder auch ans Trauern und damit umgehen, ist die Tür für Spirituelles oder für Religion oder für Fragen, die sich nicht weltlich beantworten lassen, viel, viel offener.
Mhm.
Ja. Wie erlebst du das in deiner Arbeitsrealität oder in deiner Tätigkeit als Pastorin?
Also ich mache manchmal auch Beerdigungen, da bitten mich Leute darum, die nicht kirchlich sind oder die auch gar nicht religiös sind. Und ich erlebe da eine große Offenheit für die Tatsache, dass ich das dennoch als Pfarrerin tue. Und das ist was, was mich manchmal auch verwundert, weil ich dann irgendwie vorsichtig halt frage, wie ist denn das? Also ich werde auf jeden Fall im Talar kommen, weil ich mache das nicht als Privatperson, sondern ich mache das, weil ich ein Amt habe. Ist das dann komisch für euch? Und da kommt meistens, nein, natürlich, das erwarten wir ja eigentlich. Also ihnen ist einerseits klar, dass sie eine Pfarrerin anfragen. Andererseits haben die noch nie Trost gesucht in kirchlichen Ritualen. Und genau in dem Moment machen sie das, weil ich glaube, das ist ein Vertrauen tatsächlich in die Person dann. Und da hast du recht, das hängt von der Person ab. Also die haben mich irgendwie, an wen soll man sich wenden? Also man wendet sich vielleicht da an eine Person, die irgendwie sich damit auskennt, die das gestalten kann, die jemanden begleiten kann und die vielleicht auch authentisch an etwas glaubt, auch wenn man da selber nicht dran glaubt, aber die irgendwie vielleicht auch für sowas steht wie eine Hoffnung, Himmel, ein Glauben.
Ich gehe da mal eins weiter. Ich hoffe, dich jetzt nicht zu outen. Du bist auf jeden Fall eine der wenigen Pastorinnen oder Pastoren, die ich persönlich schon habe weinen sehen.
Mhm.
Also ne, bei Zeremonien, weil einem das so nahe geht. Und ich glaube, dass das was ist, was Menschen, die sich haben von dir begleiten lassen, als was Positives wahrnehmen. Dass da nicht eine Figur ist, die einen Job ausfüllt, sondern dass da vor allen Dingen auch ein Mensch steht. Aber meine Frage zielt noch was anderes. Ich bin immer wieder, nicht verwundert, das ist das falsche Wort, aber was glaubst du, warum kommen Leute zur Kirche in diesen Momenten? Also wirklich Menschen, die sonst die so hart weltlich sind und nichts mit Glauben zu tun haben, ist da so ein Kern doch in ihnen drin, dass wenn es um Tod und Sterben geht, dann kommen doch religiöse Gedanken hoch oder geht man zurück zu seinen Wurzeln, was man vielleicht als Kind erlebt hat? Ich habe da keine Antwort bis jetzt gefunden.
Also dass jemand, der wirklich nicht gläubig ist, also im Sinne von irgendwie, also wirklich jeden Gedanken an etwas, was nicht materiell ist, sozusagen, ne, irgendwie ablehnt, der würde nicht zur Kirche kommen, glaube ich. Das habe ich nicht erlebt. Ich erlebe eher Menschen, die sehr skeptisch der Institution gegenüber sind und aber sehr offen sind für sowas, was man eben Spiritualität nennen kann. Vielleicht sich in ihrem Alltag oder so nicht so viel damit beschäftigen, aber in so einem Moment, ja, wie du sagst, also diese Art von Empfindsamkeit, ich meine, es sind eben Geburt und Tod. Ja? Also ich glaube, in diesen Momenten hat man irgendwie eine, oder wird so eine Dimension der Seele irgendwie wach, ja, oder des Lebens, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat und die plötzlich irgendwie im Raum steht, dann hast du kein Wort dafür und du hast eben auch kein Ritual dafür. Und das finde ich, weil du das vorhin gesagt hast, dass so viel an der Person hängt. Ich erlebe das gerade in dem Bereich individuelle Bestattungskultur so, dass ich merke, ob der Bestatter oder die Bestatterin gut kommuniziert hat oder gut gesprochen hat mit den Leuten. Weil ich dann merke, ihr müsst ja Sachen finden. Also man erfindet ja auch eben dann Dinge. Was tut dir gut? Was glaubst du, was dich trösten könnte oder was die Leute trösten könnte? Und sowas muss dann alles abgesprochen und verhandelt werden. Und ich merke halt total, wenn ich irgendwie an einen Ort komme, wo das stattgefunden hat, also wo Leute sich was überlegt haben, wo irgendwie liebevoll was entstanden ist. Und meistens kann ich mich dann in sowas total gut einfügen. Viel schwieriger ist es, und das kann die kirchlichste aller Bestattungen sein, wenn da vorher nicht drüber geredet wurde. Und wenn ich schon hinkomme und merke, okay, die Blumen passen nicht zur Urne, hier wurde irgendwie nicht abgesprochen, wo das Bild steht, keiner hat irgendwie eine Staffelei mit, wo das raufkommt, weißt du? So. Und dann merke ich irgendwie, das stimmt was nicht. So. Und ich glaube, dass diese Art von Gespräch darüber und eben die Leute merken in dem Gespräch, kann ich mir da irgendwie Worte leihen, kann ich mich darauf ausruhen, ohne dass ich mich befremdlich fühle, auch wenn ich jetzt nicht vorher ein Bekenntnis zu Jesus Christus oder so ablegen muss. Trotzdem suche ich ja dann auch nach einer Sprache, und nach einer Form, von der ich denke, damit können auch Menschen was anfangen, die sich jetzt nicht irgendwie bekreuzigen, ja, oder eben nicht das Glaubensbekenntnis sprechen.
Das ist was, was ich ja auch beobachte, ne? Dass also die Sehnsucht nach, ist es ein großes Wort, ne? Aber nach Ritualen. Also ja. Ritual kann für mich alles sein, selbst Schweigen kann ein Ritual sein, ne? Also irgendwas, was gemeinsam ist, was ein Gefühl von der Situation angemessen geben kann. Was kannst du denn für dich als Pastorin, wenn sich Familien an dich wenden, schaffst du das, dafür Raum zu finden in deiner Arbeit und wie läuft es ab? Da kommt eine Familie und sagt, liebes Segensbüro, ich suche eine Pastorin oder wir suchen, dann bist du nachher vielleicht die Antwort. So, wie läuft es ab? Du gehst zur Familie, du bist früh da, was machst du da?
Also in der Regel ist es ja so, dass ich irgendwo klingel. Also ich werde angerufen. Und dann weiß ich, okay, da ist jemand gestorben. Und dann ist erstmal der erste Schritt hingehen und klingeln. Und das ist oft gar nicht so einfach. Also man kommt ja auch in Situationen, die sind dramatisch, tragisch oder irgendwie unendlich traurig, dass man vorher schon weiß, also man fühlt sich vorher schon völlig hilflos und hat eigentlich das Gefühl, man macht sich da irgendwie zum Idioten, weil du, naja, was sollst du sagen in so einem Moment, ja? Und manchmal merke ich das schon. Dass das die erste Schwelle ist. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das einfach viel ist und dass ich auch was anbieten kann. Also,
aber das machen wir konkreter. Was erwarten die Leute von dir? Erwarten die von dir dann, dass du ihnen Leid nimmst, dass du Antworten gibst, die sie vielleicht selber nicht gefunden haben? Also was ist das Repertoire, wo du denkst, damit kann ich Menschen zur Seite stehen, egal wie religiös die jetzt gerade sind. Also ich kenne dich, ich weiß, wie warmherzig du bist, aber dennoch gibt es ja da schon ein Arsenal von Instrumenten. Wie gehst du da ran in so ein Gespräch?
Na, erstmal ist es halt zuhören. Also die meisten Menschen erzählen einfach die Geschichte nochmal. Also vor allem, wenn sie dabei waren, als der Mensch gestorben ist. Das ist etwas, was eigentlich immer passiert.
Immer wieder repetieren, was?
Genau. Und ich frage auch danach. Da nehme ich mir viel Zeit für das erste Gespräch. Auch, dass Menschen dann weinen können und dass ich das halt einen Moment mit aushalte. Also ohne, dass ich nervös aufstehe und Tee koche oder so, sondern manchmal weine ich auch mit, einfach weil es traurig ist. Und irgendwann, es muss aber nicht das erste Gespräch sein, es kann auch das zweite Gespräch sein, dass man dann fragt, wie wollen wir jetzt diesen Menschen verabschieden? Wie machen wir das?
Weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie wir beide mal über das Buch, also Pankow, ganz weit rausgefahren sind zu einem.
Die Familie mit dem Kind.
Wo da ist ein Kind verstorben, wir sitzen beide im Auto und ich hatte immer das Gefühl, dass wir zwar viel miteinander, aber beide wussten nicht so richtig, was erwartet uns jetzt gleich. Und wie wirst du da als Pastorin, also auch in der Ausbildung, wirst du da irgendwie darauf vorbereitet? Weil das ist ja schon, zu einer Familie reinzugehen, die gerade, egal wen, einen schweren Verlust hat, das hat was auch mit Mut zu tun und sich das selber zuzutrauen, ne?
Also ich habe eine Seelsorgeausbildung, das gehört auch zur Pfarramtsausbildung. Das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf Trauergespräche, sondern das ist ein Lernen im aktiven Zuhören, wir haben ja auch Menschen, also wir müssen auch mit Projektionen umgehen und diese ganzen Geschichten. Also wir lernen einfach Gespräche zu führen, ja, also ohne dass wir therapeutisch ausgebildet sind, aber schon, Menschen zu unterstützen, ja, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu artikulieren sozusagen, ne, zu äußern. Trauergespräche lassen sich halt nicht wirklich simulieren. Also ich muss sagen, ich war auf Situationen nicht vorbereitet. Aber
nach der Ausbildung?
Ja. Also ich war nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, weiß nicht, ob du auch da gerade denkst, aber die Beerdigung, an die ich am meisten oder am häufigsten denke, die wir zusammen gemacht haben, ist Leni, die wir bestattet haben. Ja, das war halt für mich die intensivste.
Man muss einmal kurz sagen, ja. Für die zuhören, wir dürfen den Namen da sagen, weil die Eltern von dem kleinen Mädchen sehr offensiv mit der Geschichte umgegangen ist. Die ist damit auch rausgegangen, die Mama. Zum Hintergrund, da ist ein kleines Mädchen, eigentlich bis heute nicht richtig geklärt, warum, hat in der Kita gespuckt, hat, glaube ich, Fieber bekommen, ist nach Hause und ist relativ schnell verstorben. Und
mit anderthalb.
Von der kompletten Bandbreite von Eltern, die nicht wissen, wo geht's lang, machen wir der Kita Vorwürfe, gibt's Antworten, die darüber hinausgehen. das ist auf jeden Fall bis heute, gerade weil ich die beiden regelmäßig auch noch sehe, ja, und weiß, dass die, das ist jetzt das Schöne, dass sie noch ein Kind bekommen haben.
Ich weiß, ich habe sie schon gesehen.
So, eine der Geschichten, die länger hängen geblieben sind.
Genau, das hat uns, glaube ich, beide sehr, also da begleitet uns bis heute. Also ich habe auch noch Kontakt zur Familie. Und das war zum Beispiel eine Begleitung, auf die ich nicht vorbereitet war. Aber ich wusste trotzdem, dass ich die Familie begleiten kann. Also ich habe natürlich einen Umgang gefunden für mich, das mitzutragen. Also für mich selber ist es natürlich so, dass ich viel in den Gottesdienst mitnehme, selber Dinge bebete sozusagen, ne? Mir dann manchmal auch geistliche Unterstützung suche von Kolleginnen oder Kollegen. Und dann in so einer Zeit eben auch darauf achte, dass ich nicht zu viel mache, sondern dass ich damit irgendwie klarkomme und Zeit habe, mich darum zu kümmern. Das Schwierige ist die Verbindlichkeit über einen längeren Zeitraum. Und deswegen war eben auch die Gründung von Kindertrauer, also eine Möglichkeit, Familien dann wirklich über eine lange Zeit gut begleiten zu können. Das ist was, was als Fahrperson schwierig ist. Also alleine, da braucht man
nicht. Also eigentlich traurig, ne? Also eigentlich genau das, also in meiner Wahrnehmung ist es so. Hast du das erlebt, dass Menschen dich mit der Warum-Frage plagten? Weil das ist immer so, was, wenn wo ich Menschen in Trauer erlebe, die habe ich so zwei Sachen. Die eine ist, ich habe das Gefühl, dass Betroffene in einer schweren Krankheit je nach jedem Strohhalm greifen, der da ist. Und dann gibt es auch den Strohhalm Religion. Aber auch andersrum, gerade von Angehörigen, dass es eine ganz große Wut gibt. Also wie kann das sowas wie einen Gott oder eine höhere Kraft geben? Wie kann das, was hier gerade passiert, mir irgendjemand antun? Kriegst du davon was ab? Kommen diese Fragen bei dir an?
Also selten. Ich erlebe das oft bei Teenagern. Also Jugendliche haben oft eine große Wut in so einem Moment. Also gerade wenn Eltern sterben. Das ist etwas, was ich da erlebe. Und es ist mir auch einmal passiert, das war auch ein Vater mit zwei Jungs, die waren auch so irgendwie 14, 16 oder so. Und die haben mich gebeten, das Vaterunser nicht zu beten, weil sie das halt nicht glauben können. Und das war dann ein Moment, da habe ich lange drüber nachgedacht. Lasse ich es weg wirklich oder mache ich es nicht? Und ich habe mich dann aber entschieden, es nicht wegzulassen, habe dann gesagt, wisst ihr, ich war selber auch in der Situation schon, dass ich das nicht beten wollte. Und ich habe aber Menschen um mich rum gehabt, die haben es einfach weiter gebetet und irgendwann konnte ich es wieder. Und das mache ich jetzt für euch und ihr müsst überhaupt nicht mitbeten und alle, die es können, beten es einfach stellvertretend. Und ich fand das eigentlich, hat mich das total berührt, weil manchmal ist es wirklich so, dass ich die Einzige am Grab bin, die das Gebet spricht. Und in dem Fall war es so, dass dann Leute so extra laut mitgeschaut haben, so, das machen wir jetzt für euch, so.
Ja.
Und das hat mich irgendwie dann, ja, das fand ich als Geste dann irgendwie schön und es hat die auch natürlich dann irgendwie berührt und ich fand es für mich.
Das finde ich auch immer wieder faszinierend, wie häufig, also selbst wenn, ne, es gibt ja Trauerfeiern, wo ich auch mal spreche, und wie, wenn dann irgendwann so die Frage kommt, kommen da Menschen, die in irgendeiner Form religiös sind, wie doll dann doch immer wieder der Wunsch ist, zumindest sowas wie Vater Unser gemeinsam zu sprechen. Oder ich weiß, du hast mir irgendwann mal ein Buch geschenkt oder empfohlen, ja, ja, mit neuen Psalmenübersetzungen. Mhm. Und wie offen da dann trotzdem noch für ist und wie spannend es immer ist, wie viele Leute dann doch das Vater Unser. Und man muss immer einmal eins sagen, ich bin auch, glaube ich, eher aus der nicht spirituellen Ecke, aber wie häufig da einfach alle mitsprechen und das, ja, auch dieses gemeinsame, und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den ich aus Trauerfeiern mit dir gelernt habe. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die Gäste der Trauerfeier kamen rein und Jasmin hatte einen Stein und gab den in diese Trauerfeier. Und dieser Stein wurde wirklich mit jedem Weitergeben immer wärmer. Und ich glaube aber, das Tolle von außen zu sehen war, wie die Menschen aus so einer passiven, ich konsumiere jetzt hier die Trauerfeier-Situation in eine, ich muss gucken, wer hat den Stein noch nicht gehabt, ich muss den noch weitergeben. Das ist total einfach, dieses Ritual, ne? Also wirklich den Stein durch die Reihen zu geben und jeder hat ihn kurz in der Hand. Aber wo kommen so eine Ideen her? Ist es was man lernt als Pastorin? Ist es was dir einfällt? Weil das ist was ich nicht bei sehr vielen erlebt habe.
Ja, das ist interessant.
Also was ich schade finde.
Also es war kein Stein, es war ein Engel. Es war so ein Bronze-Engel, den man in die Hand nehmen kann, so ein Schutzengel.
Ich glaube, wir haben es geklaut und haben es nachher mit Steinen gemacht. Ja.
Und es gab mal, und das war auch eine Beerdigung, ich glaube, das war unsere, die erste, die wir hatten. Und das war so, dass ich in die Kapelle kam und ihr hattet die geschmückt wie so ein Wald irgendwie. Es waren so viele Bäume in dieser Kapelle und an den Bäumchen waren dann immer so kleine Bänder, so irgendwelche dran gebunden. Und keiner hatte schwarz an. Es liefen irgendwie so Leute in Weiß und Orange durch die Kirche und schmückten also diese Bäume und ich kam da halt rein. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dachte, okay, du kannst dich hier nicht vorne hinstellen und anfangen mit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das versteht niemand. Und dann habe ich eben gedacht, ach, das war jetzt gerade Ostern und das sieht hier aus wie ein Garten und habe dann diese Geschichte erzählt, dass Maria ans Grab geht und weint, weil Jesus gestorben ist und sie ihn so lieb hatte und ihr dann dieser Engel begegnet, der sagt, fürchte dich nicht. Und es ist ja tatsächlich so, dass dieser Engel in der Bibel zweimal kommt, nämlich am Grab und an die Krippe. Und er sagt immer dieses, fürchte dich nicht. Und das ist so toll erzählt in der Bibel, weil das ist der Engel ist irgendwie strahlend weiß und sieht aus wie ein Blitz und so. Genau, und dann habe ich dem Kind der Verstorbenen diesen Engel gegeben und meinte, wenn der warm ist, kannst du ihn weitergeben. Und dann ging der rum. Es war auch total süß, weil der kam auch wieder bei mir an am Schluss. Und dann habe ich gesagt, ja, die könnt ihr behalten. So, genau. Ja, und das ist was, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube manchmal, ich habe zwar einen Ablauf dabei, aber ich merke, wenn der nicht funktioniert und dann kann ich auch relativ schnell was verändern. Also es ist mir wichtig, also ich bin keine Person, die ein Programm durchzieht, obwohl ich merke, dass es hier nicht herpasst, sondern dann verändere ich Sachen und dann entstehen halt Dinge und so macht man eben Erfahrungen mit den Leuten und dann ist das irgendwie eine gemeinsame Erfahrung.
Obwohl man halt sagen muss, und das ist was ich auch immer wieder so als Ziel bei meiner Arbeit habe, dass das, was du da beschrieben hast, dieses Gefühl, was da im Raum entsteht, ne, egal wie man das von außen sieht, das ist einfach getragen von so viel Liebe und Mitmachen. Ne? Das heißt, genau. Nichts Respektloses, ne? Weil dann viele denken, ich habe so mit dir Momente erlebt, das war, glaube ich, ähnlich, wo ich kurz einmal zusammengezuckt bin. Das war, glaube ich, nicht die, sondern eine andere Beerdigung, wo ich dachte, für die Kinder, die hier alle sind, wird das plötzlich zu einer Party.
Mhm.
Also wo das eher zu einem Happening wurde, wo ich auch dachte, okay, ist das der Situation noch angemessen, was hier passiert? Aber jetzt kurz zurück, du hast die Frage nicht beantwortet. Wo kommen so eine Rituale her? Die lässt du dir dann selber einfallen anhand dieser Engelsgeschichte aus der Bibel? Weil wie gesagt, ich mache regelmäßig immer noch in Wittenberg die Ausbildung für die jungen Pastorinnen und Pastoren. Das kriegen die dort nicht beigebracht.
Okay, also es gibt verschiedene Austauschsachen irgendwie, also wo so Best-Practice-Geschichten, ne? Wo Leute sich was einfallen lassen, das zum Beispiel einfach über Facebook teilen. Da findet man sowas, es gibt relativ viel Literatur über Gestaltung von Beerdigung. Ich glaube, den Engel hat mir mein Kollege Tobias mitgegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem Rumgeben oder so jetzt, also ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, wie, aber auf jeden Fall weiß ich, dass Tobias den Engel mir irgendwie, und dass wir seitdem auch immer Engel dann in der Gemeinde hatten. Also zum Beispiel das mit dem Geschichten erzählen ist auch so eine Sache, naja, weißt du, ich kann jetzt sagen, also in vielen ist das zum Beispiel mega wichtig, dass man am Anfang sagt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil so muss ein Gottesdienst anfangen. So muss die Beerdigung anfangen. Das liest du halt so, das ist die Agenda. Und ich kenne genug Kolleginnen und Kollegen, die das auch niemals weglassen würden, weil irgendwie am Anfang die Akklamation Gottes stattfinden muss. Aber das ist mir dann in so einem Moment, also Gott wird es schon irgendwie verkraften, ja. Es geht, wenn ich Leute habe, ja, die das total irritiert, dann erzähle ich lieber die Geschichte von Maria am Grab und weiß irgendwie, natürlich irritiert das auch die Leute erstmal, das Ding, was erzählt sie denn da und so, aber dann weiß ich irgendwie, man kann damit was anfangen. Also da erzählt jemand etwas von einer Person und kommt da irgendwie emotional an in der Situation so. Und dann kann ich immer noch sagen irgendwie, Gott, wir machen dies oder das oder so. Aber also das fehlt mir manchmal, dieses Denken, also dieses darüber nachdenken, wie fremd muss ich das anfühlen für jemanden. Und die ganze Situation ist fremd. Und ich habe das selber erlebt, also wie furchtbar das ist, wenn du in so einer Trauersituation bist und du bist dem ausgesetzt und fühlst dich einfach nur fremd damit.
Das sind Verluste, die du erlebt hast.
Ja, genau. Ja, weil, also als mein Vater starb, wurde er eben in Ägypten beerdigt und ich war Teil dieses Rituals. Das war eben eine islamische Bestattung. Und das war wirklich für mich sehr, also überhaupt nicht tröstlich, im Gegenteil. Also ich habe das als furchtbar erlebt so und habe da auch nochmal darüber nachgedacht, nach, oh Gott, wie muss mein Vater sich manchmal gefühlt haben in unserem Land, ja? Und wie ist es, wenn du nicht vertraut bist damit, was als nächstes passiert und was die Dinge eigentlich bedeuten, und um dich herum sind aber ganz viele Leute, die das alle wissen. Das ist super unangenehm, und dann bist du auch noch irgendwie die Tochter und stehst da und denkst dir, was passiert jetzt eigentlich? Und das möchte ich, also seitdem sowieso nicht mehr. Und vorher hatte ich da auch schon ein Gefühl für so. Aber jetzt ist es so, dass ich das einfach weiß. Und ich möchte nicht, dass die Leute das Gefühl zusätzlich noch irgendwie obendrauf gepackt bekommen. So.
Ist das was, was du mit Familien teilst? Dieses, ihr seid nicht allein, ich habe auch schon Verlust erlebt?
Ja, also ich finde schon, dass das hat meine Empathie gesteigert, total. Also weil ich habe das vorher, das sind auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt glaubt, so, aber also man kann das einfach anders verstehen oder überhaupt erst nachvollziehen, wenn man das selber erlebt hat und auch wie wenig professionell ich getrauert habe. Das muss man ja auch sagen, ne? Das haben ja manche dann denken dann ja, boah, die kriegt das,
die
ist
vom Fach,
ja,
die muss wissen, wie es geht.
Ich weiß gar nicht.
Das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, auch erzählt, dass ich selber so mich über mich lustig machen kann. Ne? Also weil, na klar kann ich dir sagen, wie man Sachen angehen könnte, aber als mein Großvater starb, war ich dysfunktional ohne Ende. Also da ging einfach nichts mehr und da war auch der Kopf aus. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die ich auch immer wieder weitergebe, dass das so kalenderspruchmäßig das klingt. Ne? Also das ist der Moment, wo richtig und falsch aufhört zu existieren für einen gewissen Zeitraum. Und es gibt kein, so ist es jetzt. Und da fällst du aus der Rolle. Ein Grundthema, auf das ich natürlich immer wieder treffe, ist, gibt es da ein Leben nach dem Tod? Mhm. Gibt es da ein Heilsversprechen? Gibt es da irgendwas, wo es hingeht? Wie gehst du damit in deiner Arbeit um, wenn du bei Trauernden bist oder auch bei Menschen, die sterben? Also machst du denen diese Versprechung, da kommt was? Oder wie holst du die da ab? Oder wie hast du das für dich beantwortet?
Also es ist ja nicht mein Versprechen, so. Aber es gibt die Rede vom ewigen Leben oder der Auferstehung der Toten. Ich glaube, das ist in dem Moment, wo man da am Grab steht, schwer zu begreifen. Und es gibt bestimmt Menschen, die eine Frömmigkeit haben, die das auch tröstet oder denen was fehlen würde, wenn man ihnen das nicht zuspricht oder nicht sagt in dem Moment. Für mich selber ist es einfach auch ein Bild dafür oder ein Ausdruck dessen, dass die Menschen, die tot sind, uns begleiten. Dass es einfach eine starke Verbindung gibt zu diesen Menschen. Man kann sagen, dass es Liebe, die bleibt. Also es gibt einfach Dinge, die sind unzerstörbar, Erinnerungen und so weiter, die Menschen, ja, also diese Verbindung bleibt bestehen. Und für mich, ich glaube an sowas wie ein Gedächtnis Gottes. Also ich glaube, dass
zu deinen jungen auszubildenden Kollegen gesagt, dass ich glaube, dass es, wenn man eine Anleitung als Geistlicher geben kann, ist es weniger im Sinne einer Trauer, sondern einer Erinnerungskultur.
Ja.
Also, ne, wie kann ich diesen Menschen bei mir behalten? Und der hat mich geprägt, der war da. Und ich glaube, dass man da durchaus Mittel mit an die Hand geben kann, um Menschen das zu erleichtern. Aber kurz zurück, das heißt, du gibst nicht die religiöse Antwort, sondern gehst da auf eine Metaebene.
Wie meinst du das?
Ja, du sagst nicht konkret, es geht weiter, da kommt ein Himmel, sondern du sagst, es gibt die Idee davon.
Ach so, naja, ich meine, es gibt ja Texte, die davon erzählen, also die lese ich auch durchaus und ich finde, sie sind auch wunderschöne Bilder. Also ne, die Menschen wohnen bei Gott und es wird nicht mehr geweint und es gibt keinen Schmerz mehr. Und ich glaube, das ist ein Bild, was viel, viel nah ist. Also diese Vorstellung, dass Verstorbene irgendwo geborgen sind oder irgendwo sicher sind, dass sie eben auch irgendwie vielleicht erlöst sind von dem, was sie erlebt haben. Ich glaube an sowas wie einen Frieden, dass man einen Frieden findet. Ich glaube auch eben, wie gesagt, also schon, dass die Seelen irgendwie nicht verloren gehen, auch wenn ich damit nicht fertig bin. Aber in meiner Vorstellung, ja, also für mich ist dieses Gedächtnis Gottes, dass auch wenn, oder ich finde es manchmal erschreckend, wenn ich überlege, gibt es Menschen, an die sich keiner erinnert? Und dann finde ich es für mich immer schön zu sagen, Gott erinnert sich irgendwie an alle und wir sind alle irgendwie eins in diesem Gedanken von Gott. Und ich finde es natürlich, es ist halt super schön, sich mit Kindern über diese Frage zu unterhalten, das wir ja auch in den Kitas gemacht haben, die ihre Bilder dafür haben, irgendwie wie. Und letztlich geht es ja darum, ne, sich zu fragen, wo geht der Mensch hin? So, also wie kann er irgendwie nicht verloren gehen? Und das finde ich ist etwas total Wichtiges, also zu sagen. Und das glaube ich auch zutiefst, dass die nicht verloren gehen. Und wenn du sagst Erinnerungskultur, wie gestaltet man ein Grab oder diese ganze Diskussion, ne, über alle möglichen Gegenstände. Ich weiß nicht, du hast mir mal so eine Schallplatte, die man jetzt irgendwie mit dem Lieblingssong oder so. Also es sind ja alles so echt manchmal dann, oder oh Gott, erinnerst du dich an diese Geschichte mit der Taschenlampe im Sarg?
Oh ja. Ja, da musste, also zur Erklärung, da musste noch eine Taschenlampe in den Sarg gepackt werden. Ne?
Also wir sollten, also ich wurde gebeten, den Sarg, und es war auch ein Kind, was verstorben war, und der Vater bat mich, ihr die Taschenlampe in den Sarg zu legen. Und sie musste angeschaltet sein. Weil die Vorstellung war eben, das war halt so, mich hat das in dem Moment schockiert. Aber für den Vater war das eben so ein Gegenstand, was Liebevolles, was er für sein Kind immer getan hat. Oder ne, der Gedanke daran, dass es sich einfach fürchtet. Und dass, wenn sich das Kind gefürchtet hat, er eben das Licht angeschaltet hat. Und das war sozusagen das Letzte, was er halt für das Kind irgendwie tun konnte.
Was ich immer denke dabei ist, dass man Menschen nicht aus ihren Vorstellungen herausholen muss. Ich komme manchmal selber, muss ich sagen, an meine Grenzen. Das hatten wir in einem Gespräch schon mal, weil ich mehr als einmal mit Menschen zu tun hatte, die aus dieser Vorstellung, dass es da irgendeine Form von Ort gibt, an den Verstorbene gehen, den Wunsch entwickelt haben, ich möchte sterben, um auch an diesen Ort zu kommen. Und das ist was, ne, wo ich bis heute mit zu tun haben. Ne? Also auf der einen Seite ist das quasi vielleicht gerade ein Erklärmodell für jemanden, wie ein Kind damit auch umgehen kann. Auf der anderen Seite kann ich damit auch durchaus Wünsche hervorrufen, die durchaus gefährlich sind. Also ich meine, das war, glaube ich, mit Tobias, also ein ehemaliger Fahrkollege von dir. Also wir haben ja schon sehr, sehr junge Menschen, die sich suizidiert haben, beigesetzt. Ne? Also das ist also auch erschreckend jung. Ne? Also wir reden knapp über 10 Jahre alt, wo auch ähnliche Geschichten im Hintergrund waren. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, da ging es dann auch darum, ne, sich nicht verabschiedet haben zu können von Großeltern, die verstorben sind. Und das ist was, wo ich bis heute überlege, ne, wie kann ich das unterbinden, weil da wird es für mich auch manchmal, ne, jetzt spricht einmal der Atheist aus mir, da wird es gefährlich, ne, wenn ich jemanden erkläre, da gibt es ein Afterlife und da plötzlich, weil vielleicht ein krankhafter Trauerverlauf ist, da auf einmal wirklich Krankheitswünsche entstehen, also ne, wir haben Kinder gehabt, das ist, hast du miterlebt bei Kindertrauer, die sagten, sie wollen auch krank werden, weil wenn Mama krank war, dann bin ich da ihr quasi näher und kann zu ihr kommen und halt Suizidgedanken und ich bis heute keine schlaue Antwort habe, wie man dem das vorwegnehmen kann.
Also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man nicht alles beantwortet. Also ich bin ja jetzt auch nicht so, also in der Bibel gibt es so viele verschiedene Bilder, dass es gar nicht die Möglichkeit gäbe zu sagen, so sieht das jetzt aus und daran musst du jetzt irgendwie glauben. Also die Leute tragen ja auch Bilder in sich so, ne? Und ich versuche schon immer zu sagen, es ist in Ordnung, was ihr glaubt. Aber, also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ja, die Leute, also nicht zu festgelegt zu sein auf eine Wahrheit oder etwas so konkret zu machen, was wir gar nicht konkret sagen können. Und das andere mit den Krankheiten, das kenne ich so nicht. Ich kannte das, dass Kinder so eine Angst entwickelt haben, eben bei Kindertrauer auch, dass sie dann selber krank sind. Und was ich super fand, war dann einfach ein guter Kinderarzt, der das wirklich ernst nimmt und einfach erklärt. Und ich glaube, das haben wir auch aufgemacht, die Erfahrung, dass gerade Kinder, aber ich glaube Menschen insgesamt, weniger Angst haben vor Dingen, wenn man sie erklärt. Jedenfalls bis zu dem Punkt, an dem man das kann. Und dann eben auch ehrlich sagt, wenn man es nicht kann. Ja. Und alles, was aber so vage bleibt und irgendwie so ein bisschen diffus und man merkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht warum und wieso weinen alle und so, das ist, glaube ich, eher belastend. Ja.
Du hast dich jetzt ja in den Jahren, die wir uns kennen, wahrscheinlich auch immer näher an diese Thematik Trauer und Sterben herangewagt. Wie sieht es aus? Hast du Wünsche, wenn das irgendwann mit dir ans Ende des weltlichen Lebens geht? Was wünscht sich Jasmin, gibt es einen Wunsch, Vorstellung, wie du gerne sterben möchtest und wie sich deine erinnert werden soll? Wie soll deine Beerdigung aussehen?
Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ich suche tatsächlich immer noch nach so einem Song. Der erinnert sich dann auch immer wieder. Also ich finde Musik wichtig, aber ich denke dann auch immer, also ich bin auch gespannt zu sehen, was Leute sich überlegen für mich. Also ich habe das nicht so festgelegt. Ich habe eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, gar nichts festgelegt.
In welche Kirche? Gehen wir in den Dom dafür? Nee, gehen wir nicht.
Da wollte ich immer heiraten. Aber ob ich da beerdigt werde? Nö, ich glaube, ich würde gerne draußen beerdigt werden. Ich brauche keinen Kirchraum dafür. Ich habe jetzt auch durch Corona viele Beerdigungen draußen machen müssen und fand das sehr, sehr schön. Also brauche auch nicht unbedingt die Kapelle, ich will keine Orgel, bitte. Ich glaube, das wissen aber auch alle, die ich kenne.
Okay, ab jetzt ist es notiert. Und wirst du verbrannt oder nicht? Weißt du das?
Ja, ich möchte verbrannt werden.
Okay.
Ja. Ja. Ich finde, das ist so fertig dann.
Dann geht auf jeden Fall nichts mehr.
Ja. Aber so dieses langsame Verrotten finde ich als Bild irgendwie schwieriger. Ich finde das so, ja, es ist jetzt die Asche und dann passiert da auch nicht mehr viel. Ich
hatte letztens irgendwie das Gespräch, da bin ich jetzt nicht so bibelfest wie du. Jemand, der meinte, naja, ich will mich nicht verbrennen lassen, weil was ist denn, wenn die doch recht hatten? Was ist denn, wenn der Körper ganz bleiben muss? Ansonsten funktioniert das nicht.
Stimmt. Aber auf Nummer sicher gehen. Ja gut, aber der Körper, ich meine, da ist ja auch nicht mehr viel dran, wenn du da irgendwie lange liegst. So,
ich will nicht verbrannt werden, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du einen Friedhof, den du besonders magst in Berlin? Weiß dein Mann, wo du beerdigt werden wollen würdest? Auf welchem Friedhof?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich finde den am Südstern ganz schön. Da liegt auch also zwei die, Theologen.
Für die nicht aus Berlin kommen, muss man das erklären.
Der heißt doch Dorothee. Nee, das ist nicht der Dorothee.
Es gibt in Berlin ein Ort, da steht auch eine alte Kirche, auf die ist, glaube ich, zerfallen, am Südstern. Und da ist die Bergmannstraße. Und an dieser Bergmannstraße sind, glaube ich, drei Friedhöfe, ein riesiges Gelände, wo, glaube ich, auch Greifvögel drauf leben und wo es auch ein Café auf dem einen.
Genau, es gibt ein Café und es ist, ja, das ist so ein, das ist ein bisschen so ein verwunschener Friedhof. Das ist eigentlich so ein sehr perfekter Friedhof, so wo jetzt auch gerade viel spaziert wird. Und das kann ich mir, also auf jeden Fall ist es Berlin und auf jeden Fall ist es in der Stadt. Also welchen ich zum Beispiel nicht mag, sind so die da in Weißensee, wo ich eben auch viel beerdigt habe. Die finde ich so...
Warst du professionell zu häufig? Nein.
Ja, aber die sind auch irgendwie, weißt du, wenn das so sauber ist und so...
Wir mögen es nicht sauber.
Nee, wir mögen das nicht so gerne. So kurzes Gras und irgendwie...
Aber gibt es einen Kollegen, der die Trauerfeier für deine... Also jetzt darfst du es festhalten... Wer wäre der Wunschkollege oder Kollegin, der du das zutrauen würdest, das zu machen?
Das habe ich auch nicht festgelegt.
Obwohl, ich habe eine Bestatterkollegin, die mal irgendwann meinte, wenn sie versterben sollte, dann wäre sie so eine Art Olympiade oder Olympische Spiele der Bestatter. Dann meinte dann so, die fünf Kollegen, die ich habe, die ich gut finde, jeder darf eine machen und am Ende wird entschieden, welches die beste ist.
Ja, man kann sich jetzt schon bewerben.
Bitte, Post geht an jasmin@kirche.de.
Aber ich habe einen Kollegen und der zum Beispiel, das fand ich echt interessant, der hat das gehasst, wenn auf dem Sarg so eine Steckmasse oben klebt. Genau, und der hat gesagt, ey, wenn du mich beerdigst, bitte sorg dafür, dass die, bevor der Sarg irgendwie wegkommt, dass die diese beknackte Steckmasse da irgendwie abmachen. Der hatte eine Aversion gegen diese Steckmasse. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich sowas hätte, weißt du, wo ich wüsste, okay, das würde mich wahnsinnig machen, wenn das irgendwie passiert, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also
ich finde Neurosen ja super. Ich hatte vor Jahren mal jemanden auf Friedhöfen, der dann auf einer Beerdigung war, da werden ganz häufig so die Sandhaufen mit so ganz hässlichem Kunstrasen abgedeckt.
Ja.
So einfach... Und die Familie meinte, egal was, wir machen alles mit, es darf nirgendwo Kunstrasen sein.
Ja, sowas, weißt du.
Ich finde, so ein bisschen neurotisch ist super. Ja, ich mag das gerne.
Ich habe das irgendwie nicht in mir. Also ich bin,
du bist keine neurotische Persönlichkeit.
Nee, ich weiß auch noch einmal, wir haben mal so Beerdigungen nachgestellt, weißt du, mit...
mit jungen Konfirmanden, ja.
Und da mussten die die Musik aussuchen und auch die das Schmücken und den Sarg bemalen und dann auch so ein Gespräch führen mit mir, dann mit der Pastorin so. Und da habe ich zum Beispiel viel drüber nachgedacht und dachte, wie würde ich das haben wollen, so. Aber ich habe echt nichts festgelegt. Hast du das gemacht?
Ja. Ich hab's fürs Buch gemacht. Ich glaube, was ich halt machen würde, ist, wenn dir vor mir was passiert und ich eingeladen wäre, ich würde wahrscheinlich so diesen kleinen Bronzeengel mitbringen und sagen, Leute, egal, bevor ihr hier anfangt, können wir diesen Engel einmal rumgeben. Jasmin, ich wünsche dir ganz viel Erfolg hier für das Projekt, was hier kommt mit dem Segensbüro.
Danke.
Wie erreicht man euch, wenn man euch erreichen möchte? Gibt es wie segensbüro.de oder so?
Ja, es wird es bald geben. Segensbüro, ich glaube, -berlin.de. Aber wir arbeiten noch an der Homepage. Aber man findet uns dann bestimmt in einer groß angelegten Werbekampagne für die Stadt. Aber Segensbüro gibt es, Segensbüro Berlin.
Dann hoffe ich, dass viele Menschen, die sonst nicht den Weg zu einer guten seelsorgerischen Betreuung gefunden hätten, das hier über euch machen. Weil ich, das muss ich einmal sagen, ich glaube, durch die Arbeit mit euch und der evangelischen Kirche im Prenzlauer Berg, ihr auf jeden Fall den alten Atheisten in mir zumindest gezeigt habt, was Kirche leisten kann, wenn man es sie leisten lässt. Und das ist was mich schwer beeindruckt hat.
Das freut mich. Danke.
Vielen Dank.
Dir auch.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.